Es bewegt sich wieder etwas. Die ersten Schiffe fahren durch die Straße von Hormuz und der Ölpreis sinkt. Die Bedeutung der Meerenge, die war täglich an der Tankstelle zu besichtigen. Aber es geht um viel mehr als nur um den Spritpreis. Es geht um die Stabilität der ganzen Region. Wer kann welche Interessen im Nahen Osten durchsetzen? Und wird es einen tragfähigen Frieden geben zwischen den USA und Iran? Das wäre die Voraussetzung für einen möglichen Einsatz der Bundeswehr, die die Durchfahrt sichern könnte. Das müsste aber der Bundestag noch beschließen. Macht Poker am Golf. Wem gehört die Straße von Hormuz? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Ihnen und meinen Gästen. Siemtje Möller von der SPD, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zuständig für die Bereiche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und noch Entwicklungszusammenarbeit und Europa. Und zuvor waren Sie mal parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium bis zum vergangenen Jahr.
Schönen guten Abend.
Hartwig Ross ist Kapitän, Senior Maritime Consultant bei der Nexmaris GmbH und er war auch Ausbilder bei der Deutschen Marine. Ich begrüße Arthur Leichthammer. Er ist Geoökonom im Jacques Delors Center. Und vorher haben Sie als Political Analyst für eine internationale Beratungsfirma gearbeitet und auch in der Europaabteilung des Bundesfinanzministeriums. Und zugeschaltet ist uns Daniel Gerlach, Autor, Publizist, Spezialist für den Nahen Osten, Afrika und die muslimische Welt. Er ist unter anderem Chefredakteur des Magazins Zenit. Herzlich willkommen, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend.
Ja. Frau Möller, der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat es ja so ausgedrückt. Er hat gesagt, Donald Trump, der habe den Korken in die Straße von Hormuz reingedrückt. Und wir haben ein Interesse daran, ihn wieder rauszuholen. Also welche Interessen hat Deutschland eigentlich in dieser Straße von Hormuz?
Oh, das sind verschiedene Interessen. Zuallererst natürlich, dass wir an den Zapfsäulen eine Entspannung sehen, was die Energiepreise und die Spritpreise angeht. Aber auch, dass die Düngemittel wieder durch die Straße von Hormuz gelangen, sodass bei uns halt Lebensmittelproduktion nicht teurer wird, aber auch sich die Hungerkatastrophen in der Welt nicht noch weiter verschärfen. Dann haben wir das Interesse, dass die Freiheit der Seewege und auch die UNCLOS, also die UN-Seewegsübereinkunft, dass das eingehalten wird und dass das Korken in eine Meerenge drücken nicht noch weitere Nachahmerinnen und Nachahmer findet, denn es gibt ja noch viele weitere Meerengen auf der Welt, die auch erheblichen Einfluss, wenn sie verschlossen würden, erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft hätten. Also es gibt vielerlei Interessen, von prinzipiell bis zu nationalen Interessen, und deswegen ist es auch richtig, das auszudrücken, dass es in unserem Interesse ist, dass die Freiheit der Seewege und die Passage wieder möglich ist.
Und wird die Bundeswehr die Straße sichern?
Es geht ja das, was der Bundesverteidigungsminister auch angekündigt hat, was auch der Bundeskanzler angekündigt hat, dass es um den Auftrag des Minenräumens geht. Bisher gehen wir davon aus, oder ist davon auszugehen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach so zwei Gebiete gibt, wo Minen ausgebracht wurden. Eins genau da, wo die allermeisten Schiffe vorher passierten. Und dann geht es darum, dass eben diese Minen geräumt werden, beziehungsweise dass abgesichert wird, dass nicht wieder Minen verbracht werden. Das wäre der Auftrag. Es geht nicht so sehr um eine Absicherung im Sinne von einer Begleitung von Schiffen. Deswegen sind ja auch vorausstationiert ein Minensuch, ein Minenjagdboot und eben ein Versorgungsschiff mit dem Tender.
Aber wir reden gleich noch mal ausführlich darum, was dafür alles nötig wäre. Bleiben wir noch mal einen Moment beim Stand der Dinge. Herr Ross, was braucht man da im Moment? Was brauchen die Menschen da im Moment, die da festsitzen?
Also zunächst brauchen die Unterstützung psychologischer Art. Denn man kann sich vorstellen, wenn jemand auf einem Schiff ist, schon für Monate letztendlich und weiß nicht, wann komme ich nach Hause, wie lange reicht unser Trinkwasser noch. Das sind natürlich, sag mal, Seelenqualen, auch die Seeleute dort ertragen müssen. Aber nichtsdestotrotz auch, Frau Möller sagte das, die Dinge müssen raus aus dem Golf, aber auch, ich sag mal, Nahrungsmittel, medizinische Produkte und so müssen auch rein. Auch das ist ja behindert. Ja, da leben ja viele, viele Menschen, die versorgt werden müssen. Und das ist ein großes Problem.
Jetzt soll man Tausende evakuieren. Kann das funktionieren?
Das macht auch keinen Sinn, die Schiffe da weg evakuieren, die Schiffe da zu lassen. Die müssen betrieben werden. Eine Minimalbesatzung muss auf jeden Fall an Bord bleiben, schon aus Sicherheitsgründen. Wir haben sowas ja, ich sag mal, nach dem Sechstagekrieg im Bittersee gehabt. Da war ja der Suezkanal lange Zeit gesperrt. Da war auch eine Notbesatzung jeweils immer an Bord. Aber das löst das Problem nicht, die Schifffahrt dort wieder zum Fahren zu bringen. Und deshalb muss der Korken raus. Nur, da gibt es ja das Märchen vom Zauberlehrling. Und wenn ich den Korken rausziehe, darf der Flaschengeist nicht kommen und was Böses anrichten. Darauf müssen wir auch achten. Also eben nur Korken raus ist eine gute Idee, aber das muss mit Bedacht geschehen. Und mit sehr viel Überlegung, was könnte passieren.
Okay, und da die Bedachtsamkeit, so ist es richtig, ich war gerade irritiert. Die Bedachtsamkeit, die haben wir ein bisschen vermisst, Herr Gerlach, wenn man jetzt sieht, wie das Ganze abgelaufen ist und wenn man jetzt das einschätzt, im Moment die Friedensverhandlungen, die Verhandlungen zwischen USA und Iran, die gerade laufen, also wie hoffnungsvoll sind Sie, dass es da wirklich einen tragfähigen, guten Kompromiss geben wird?
Aber die beiden Seiten wollen irgendeine Form von Kompromiss, aber sie reden sehr unterschiedlich darüber, zu ihrem eigenen Publikum und auch zueinander. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wenn wir auf die Straße von Hormuz schauen, das ist etwas, was, glaube ich, einer der sehr zentralen Streitpunkte ist. Für Iran war die Aufhebung der amerikanischen Blockade der iranischen Häfen erstmal eine Vorbedingung dafür, dass überhaupt Verhandlungen geführt werden. Die Amerikaner wussten das und haben deswegen natürlich dieses Druckmittel angesetzt, weil die Politik der Amerikaner mag zwar erratisch sein, aber die Amerikaner wissen sehr genau, wo sie die iranische Wirtschaft wirklich zum Erliegen bringen können. Und das ist bei dem maritimen Handel. Und insofern ist die Kontrolle der Straße von Hormuz für Iran wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren und auch einer der wichtigsten Verhandlungsmassen, die es gibt. Die Iraner reden seit Wochen, ich glaube, wir im Magazin Zenit haben im April schon darüber berichtet, darüber, dass sie mit Oman gemeinsam diese Straße von Hormuz in irgendeiner Form bewirtschaften wollen. Ich halte das für Verhandlungsmasse. Ich glaube nicht, dass man daran langfristig festhalten wird. Das ist ein sehr gewichtiges Instrument, aber es ist auch ein absolutes No-Go für die internationale Gemeinschaft, auch für die anderen Golfanrainer. Aber ich denke, sie ist so relevant für diese ganzen Verhandlungen und für den Konflikt, dass wir analog zu früher der Suez-Krise von 1956 diesen Krieg als die Hormuz-Krise in Erinnerung behalten werden, weil sie erstmal gezeigt hat, was sind die Grenzen eigentlich von imperialer Macht in der Region. Das hat die Suez-Krise auch gezeigt. Sie zeigt, dass die Supermächte und Mittelmächte im Krieg gegeneinander möglicherweise nicht, also dass es keine klaren Machtverhältnisse gibt. Und diese Hormuz-Krise hat eben auch gezeigt, nicht, dass es eines solchen Beweises eigentlich bedurft hätte, dass die Weltwirtschaft sich dermaßen auf diese Region verlassen hat, dass sie in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn eben diese Passage nicht mehr befahrbar ist. Ironisch an der ganzen Sache ist ja, wie weit sie befahrbar ist, ist ja strittig, es passieren ja Schiffe und es haben die ganze Zeit Schiffe diese Straße passiert. Und insofern ist die Analogie vom Korken, den man reinsteckt oder rauszieht, nach meinem Dafürhalten, ich verstehe sie zwar, aber nicht ganz treffend.
Herr Leichthammer, es gibt keinen Korken, okay. Welche Lehren sollte man daraus ziehen, eben aus geoökonomischer Sicht? Wir haben gesehen, oder wir wussten ja theoretisch vorher auch schon, wie wichtig diese Straße ist, ist eben noch nicht die einzige Meerenge tatsächlich. Immer wieder da kann es Probleme geben. Also wie verwundbar ist letztendlich der Welthandel, wenn man das sieht?
Zuerst auf die Lehren zurückkommend. Ich ziehe da zwei große Lehren. Zum einen, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten zunehmend als politisches Druckmittel benutzt werden und dass das einem Trend folgt, dass Hormuz ein Extrembeispiel ist, mit circa einem Viertel des seewegen Ölhandels durch eine enge Passage, die ein Land faktisch stilllegen kann. Aber es ist kein Einzelfall. Wenn wir uns zurück an die Energiekrise und die Energieabhängigkeit, die Russland sehr bewusst politisch instrumentalisiert hat, um Druck aufzubauen. Oder letztes Jahr China mit den Exportkontrollen auf seltene Erden, Druck auf Amerika und aber auch direkten Druck auf europäische Firmen und die Europäische Union ausgeübt hat, folgt das einem breiteren Trend. Und die zweite Lehre ist, dass man sich jetzt auf diese neue Weltordnung, in dem diese Knotenpunkte, die es gibt, bereit machen muss.
Okay, also und da muss man sich bereit machen, weil wir eben so abhängig sind, Frau Möller. Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Kommen wir noch mal dazu, welchen Teil Deutschland da spielen könnte. Also wenn wir sagen, man würde sich beteiligen eben für die Sicherung. Wie sehr kann das Deutschland eigentlich alleine oder muss man das international eingebunden machen?
Ich würde die Frage gerne mit zwei unterschiedlichen Aspekten oder mit zwei Aspekten beantworten. Die eine Frage ist, wann kann eigentlich die Bundeswehr handeln? Bisher ist es, dass wir immer im Rahmen eines, es gibt eine Ausnahme mit Irak und dem Engagement im Irak, aber immer im System oder sagen wir fast immer in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit handeln. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz gemäß Artikel 24 Absatz 2. Wir haben zwei Systeme kollektiver Sicherheit mit der UN und der NATO, und die EU benutzen wir äquivalent und beteiligen uns an einer Reihe von Missionen, die dann eben geführt werden. Und im Irak ist zumindest vorliegend die Einladung, die formelle Einladung des Landes. Dementsprechend agieren wir immer mit Freunden und Partnern zusammen und nie allein. Und es wäre ja auch im Fall der Straße von Hormus der Fall, dass wir dort niemals alleinig ausschließlich national unterwegs werden, sondern immer auch mit Freunden und Partnern zusammen. Mindestens ja in einer Koalition der Willigen, die sich dann auf Einladung oder zumindest unter Duldung von Oman und Iran in den territorialen Gewässern von Oman und Iran aufhielte. Das alles ist aber noch in wirklich weiter Ferne. Das war die eine Frage. Und die andere, wie geht es eigentlich weiter, wenn alles gewissermaßen ja privatisiert wird und wir weit ab von kollektiven Systemen und kollektiver Diplomatie sind? Und welche Rolle kann Deutschland eigentlich spielen bei den Verhandlungen? Im Moment beobachten wir, dass es ein absoluter Closed Shop ist. Und wir an sehr wenige Informationen kommen, wie überhaupt der Verhandlungsstand ist, worüber verhandelt wird etc. Und dass wir weit entfernt davon sind, überhaupt zu einem Inhalt wie dem damaligen Nuklearabkommen JCPOA zu kommen oder auch überhaupt in ein Verhandlungsformat wie JCPOA. Das heißt, wir sind im Prinzip in einer Situation, die sehr weit von dem entfernt ist, was wir bisher kannten, und müssen uns trotzdem halt dazu verhalten. Ich weiß, dass die Bundesregierung sehr viel tut, aber es ist natürlich eine völlig neuartige Situation.
Und die liegt an wem?
Die liegt daran, dass die aktuelle amerikanische Regierung ja auch in ihren strategischen Papieren festlegt, dass die regelbasierte Ordnung nicht mehr so wichtig ist wie die eigenen ausschließlich nationalen wirtschaftlichen Interessen, und dass sie dementsprechend durch ihr Handeln Fakten schafft, dass sie im Iran so haben wir uns ja auch geäußert, einen völkerrechtswidrigen Krieg über den Iran bringt. Und jetzt versucht irgendwie mit den Folgen umzugehen. Sie haben keines ihrer Kriegsziele erreicht, aber sie, im Prinzip sagen sie das, was früher an Regeln gegolten hat, die wir als internationale Gemeinschaft festgelegt haben, wie wir Konflikte lösen, wie wir Interessen ausgleichen, dass das nicht mehr gültig ist. Und dementsprechend wird ja Board of Peace mit einer privaten Organisation, mehr ist es ja nicht, und jetzt eben auch diese Verhandlungen, die als Closed Shop betrieben werden und eben nicht mehr als internationale Gemeinschaft, um ein internationales Problem zu lösen, denn die nukleare Bewaffnung des Irans wäre und ist ein internationales Problem.
Ja. Wo man mal einen Schritt weiter war mit dem Atomabkommen.
Genau, viel weiter, das wirkt aus einer Need, also einer...
Ja. Es gab ein Atomabkommen und auch die Straße von Hormuz konnte man ohne Zölle durchfahren, Herr Gerlach. Wie kommt man da, also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da sozusagen einen Fuß in die Tür zu bekommen als Deutschland, wenn wir jetzt sagen, wenn man einerseits die Diskussion geführt wird, ob die Bundeswehr sich beteiligt, andererseits man aber sieht, man hat gar keine Handhabe, irgendwo daran teilzunehmen, an diesen Verhandlungen.
Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen, weil, Verzeihung, ich habe den Eindruck, dass nicht klar ist, um was für Art für Verhandlungen es hier eigentlich geht. Das ist keine Wiederherstellung des Atomabkommens. Ja. Von 2015, sondern hier geht es um die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Iran. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir in dieser Form noch nicht gesehen haben. Es gibt bestimmte Kontinuitäten. Seit den 80er Jahren haben die Amerikaner und die Iraner immer wieder verhandelt, meistens über Dritte, um irgendwelche Lösungen für akute Probleme zu finden. Beispielsweise die Geiselkrise zu Beginn der Islamischen Republik, die in Algier oder unter Vermittlung von Algerien verhandelt wurde. Dann die amerikanische Beteiligung an dem Atomabkommen. Aber keine dieser Verhandlungen waren darauf ausgerichtet, eine volle Normalisierung zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran herzustellen. Das wäre unvorstellbar gewesen unter vorherigen Administrationen. Ja. Nicht nur wegen der Menschenrechtslage und der geostrategischen Situation, sondern auch wegen einer wechselseitigen, wirklichen Obsession, die Iran mit dem Feindbild USA, aber auch umgekehrt die USA mit dem Feindbild Iran haben. Jetzt haben wir eine Situation, wo diese disruptive extreme Regierung, amerikanische Regierung, einen Krieg geführt hat und jetzt dazu übergehen möchte, das Pendel quasi komplett in die andere Richtung schwingen zu lassen und eine vollständige oder zumindest annähernde Normalisierung der Beziehungen mit Iran zum Ziel setzt, mit dem Regime der Islamischen Republik. Und das ist eine Situation, auf die es natürlich sind, die Europäer haben sich vor Jahren in der Situation gefunden, dass sie retten wollten, was noch vom Atomabkommen übrig ist, als die Amerikaner gesagt haben, wir ziehen uns jetzt zurück. Jetzt haben sie die Situation, dass die Amerikaner möglicherweise, ähnlich wie sie es mit Ahmad Sharrah in Syrien getan haben, vor volle Normalisierung gehen wollen, Wirtschaftsinteressen dann da in den Vordergrund stellen und sagen, wir beenden diese Iran-Krise, dieses Problem Irans, Iran für die USA ein für alle Mal. Und das ist eine vollkommen neue Situation auch für Europa, weil wie fügen sich die Europäer da rein mit ihren Prinzipien, die sie pragmatisch, aber doch über Jahre eigentlich ja versucht haben zu verteidigen und auch hochzuhalten, auch wenn man sich die Äußerungen der EU, also der Präsidentin der Kommission, Frau von der Leyen, anhört, die gesagt hat, naja, also Iran muss sein Verhalten erstmal ändern, dann können wir darüber nachdenken, Sanktionen aufzuheben. Während die Amerikaner jetzt darüber sprechen, dass sie Sanktionen in allen Bereichen möglicherweise aufheben wollen und eingefrorene Mittel freigeben. Das heißt nicht, dass es passiert, aber das ist trotzdem ein neues Paradigma, was wir in der amerikanischen Politik sehen. Und da geht es um Iran und die USA und alle anderen haben da daneben zu stehen, sind nicht die Hauptspieler. Vielleicht noch die Golfanrainer am Persischen Golf, die arabischen Staaten, aber gewiss nicht Europa.
Mhm. Herr Leichhammer, sehen Sie das auch so oder wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass jetzt, wenn man auf die Wirtschaft schaut, auf die Weltwirtschaft, wo man sieht, wie Amerika durch die Zölle und jetzt auch durch das Verhalten Amerikas die ganze Weltwirtschaft ja auch durcheinander bringt in vielen Punkten. Wo sehen Sie denn da einen Ansatz oder auch eine Lehre aus diesem Konflikt? Und was wäre ein gutes Abkommen zwischen USA und Iran?
Herr Gerlach hat es ja gerade angerissen oder sehr gut beschrieben, dass dieses Abkommen ein Paradigmen oder ein Rückschritt von dem, womit man sich abgefunden hat über die letzten 10 Jahre. Und in den gesamten Verhandlungen, aber auch in den Schließungen in der doppelten Seeblockade hat sich ja gezeigt, dass Deutschland bewusst, aber auch durch begrenzte Kapazitäten sich eher raushält aus dem Konflikt und damit aber keinen Sitz am Tisch bekommen hat. Also man ist abhängig von den Entscheidungen eines iratischen amerikanischen Regimes und man ist exponiert auf die den Konsequenzen, die das zur Folge hat. Und da muss man sich unabhängiger machen. Das hat man gesehen mit den Zöllen. Man ist extrem exportabhängig nach Amerika.
Aber wir sind ja jetzt immer noch nicht unabhängiger, oder? Sind wir besser geworden?
Genau das ist ja gerade der Schritt, den die EU oder den in Deutschland versucht oder den gehen muss. Man ist extrem abhängig von chinesischen seltenen Erden. Amerika und China hatten einen Zollstreit, also werden deutschen Firmen die seltenen Erden, die wichtig sind für die Produktion, abgeschnitten. Und generell jetzt mal zu verstehen, und da macht die EU relativ viele Risikoanalysen, wo sind denn exponierte Abhängigkeiten, wo sind denn diese sogenannten Choke Points und wie kann man die reduzieren?
Was sind Choke Points?
Das sind konzentrierte Knotenpunkte, okay, die wirtschaftlich wehtun können.
Ja.
Und bei Hormuz hat man das gesehen, Deutschland bezieht, glaube ich, 6% ihres Öls aus dem Nahen Osten. Es war kein Nachfrageproblem, sondern wir hängen an den globalen Ölmärkten. Und die Preise, die dadurch in die Höhe geschnellt sind, schlagen sich natürlich auf die Wirtschaft, auf die Inflation, wir sehen es an den Spritpreisen aus, ohne dass wir eigentlich direkt darüber unser Öl beziehen. Mhm. Und das zeigt einfach, wie diese verzweigten wirtschaftlichen Abhängigkeiten direkte Kosten für Europa haben.
Ja, wie alles miteinander dann zusammenhängt. Der Herr Rossi, beraten ja Reedereien in puncto Sicherheit, all das. Was haben Sie da wie war das in den letzten Wochen? Was konnten Sie raten? Können Sie überhaupt noch jemanden raten, da durch diese Meerhänge anzusteuern? Oder wie sollte man umsteuern?
Das muss man individuell sehen. Wir haben in Einzelfällen da beraten, waren auch besondere Schiffe. Man hat letztlich das, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, auch beherzigt und hat entsprechend agiert, die Schiffe da rausgezogen in einem ganz bestimmten Zeitraum, wo es gegangen ist. Eins ist auch beschossen worden, aber davor wäre das Risiko zu hoch gewesen, danach auch wieder. Das Problem ist, aber
so ein Schiff fährt ja relativ langsam.
Das fährt, also das, ja, oder? Es fährt relativ langsam, aber gut, manche sind nicht ganz so langsam. Was bezeichnend ist, die letzten Wochen haben griechische Großräder für riesen Milliardenbeträge Großtanker bestellt. Also da sind Bestellungen losgelaufen. Die Frage ist, für welchen Markt, wo gerade, sag mal, das Öl als Energieträger zurückgeht insgesamt aus vernünftigen Gründen. Vielleicht ist das so eine Vorsorge, wenn mal selbst der Suezkanal zu ist. Wir haben das ja gehabt Anfang der 70er Jahre, wo dann hier auf einmal das Öl um das Kap rum musste, wo wir Sonntagsfahrverbote in Deutschland hatten zum Beispiel. Generell hat uns der Angriff der Amerikaner gegen den Iran in der Völkergemeinschaft weit zurückgeworfen. Und wir haben verdammt nochmal so viele Probleme. Hunger weltweit. Frieden schaffen, den Klimawandel in den Griff kriegen, auch mit den Russen. Ein Teil des Klimawandels liegt ja da, ich sag mal, im Permafrost. Anstatt, dass man sagt, wir gehen das jetzt mal gemeinsam an, trotz Widrigkeiten. Das wurde zunichte gemacht letztendlich. Und was den Iran betrifft, haben wir eine Situation, die würden ja machen, sage ich mal einfach. Ich bin kein Freund des Mullah-Regimes, aber auch der Iran ist abhängig. Die müssen auch verkaufen, ohne Geldeinnahmen können die gar nichts machen.
Aber die haben ja jetzt den Wert dieser Meerenge noch mal viel mehr zu schätzen gewusst.
Richtig, oder? Aber das ist so, wir können uns das vorstellen, so für das Publikum, wenn jemand überfallen wird und der Überfallene nimmt den Angreifer in den Schwitzkasten und hält den fest und der sagt, ich kriege jetzt keine Luft, also Trump, ich verliere Wählerstimmen, dann würde ich ja nicht loslassen. Die Schiffe im Golf sind Faustpfand, so schlimm das ist, sind Faustpfand des Iran. Würde der Iran sagen, wir nehmen die Minen hier raus, wir sagen euch auch, damit ihr helfen könnt, wo die liegen, alles läuft wieder, es wird dann nicht so laufen. Und wir kommen dann auch zu der Nuklearproblematik. Die USA haben Staaten, nicht nur dem Iran, sondern auch anderen Mittelstaaten, beste Argumente gegeben, dass sie Kernwaffen brauchen, um ihre staatliche Souveränität aufrechtzuerhalten. Das will keiner und diese Staaten wollen das im Prinzip auch nicht. Und ich rede hier nicht nur über den Iran, sondern die Überlegungen sind ja global da, sowas zu tun, um sich gegen Angriffe von Großmächten zu verteidigen oder abzuschrecken, dass die sich nicht einfach den Staat kapern. Und da sind wir wieder bei Gründern, wir sind bei Präsidenten entführen aus Venezuela und so weiter. Und dazu kommt eben die Vereinten Nationen, die das in den Griff kriegen könnten, die werden ja auch, sagen wir mal, unterminiert von den USA. Das müsste man erstmal in den Griff kriegen, aus meiner Sicht, um wieder stabile auch Wirtschaftsverhältnisse hinzukriegen, durch, ich sag mal, wirklich striktes Handeln und nicht nur, ja, nicht so diplomatische Befindlichkeiten. Die Amerikaner müssen eine Ansage haben.
Mhm. Frau Müller, Sie stimmen zu, oder?
Es ist ja, vieles richtig, was Herr Ross sagt. Und beschreibt ja die Herausforderungen der Welt und dass wir, ja, ich vermute mal alle, ja auch noch mit den bisherigen Regeln und den bisherigen, so wie wir immer dachten, dass die Welt funktioniert, mit den Strukturen so groß geworden sind und uns ja auch politisch groß geworden sind und sie uns ja auch zurückwünschen, weil es Handlungssicherheit gegeben hat. Und absurderweise ist ja dieses schreckliche, mörderische Regime Iran berechenbarer, weil es gewissen Regeln und diplomatischen, sagen wir, Geflogenheiten, Ritualen folgt. Auch Russland ist dahingehend berechenbarer, als die USA es sind, die ja jetzt auch durch die, auch deren programmatische Ausrichtung, das sagen sie ja auch offen, das ist ja nun kein Vorwurf oder irgendwas, das ist eine reine Analyse, dass sie sagen, die regelbasierte Ordnung, die Vereinten Nationen und so, das ist alles nicht mehr. Ich würde hinzufügen, dass es nicht nur die USA sind, die die Vereinten Nationen und die regelbasierte Ordnung offen in Frage stellen, das ist natürlich auch Russland, das ist auch China, das sind also die Mächte dieser Welt, die auch ein Interesse daran haben, dass sie sich nicht mehr der Weltgemeinschaft stellen müssen, sondern dass sie das irgendwie so unter sich ausmachen. Das zeigt sich ja, hat sich ja gezeigt in verschiedenen Begegnungen und Gipfeln, dass sie dann eben auch ihre Art Privatclub gründen. Und das ist ein Problem, weil wenn wir zurückkommen zur Straße von Hormuz, stimmt ja, dass die das Faustpfand haben. Und gleichzeitig wollen wir ja, dass sie dieses Faustpfand hergeben, aber wir wollen ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr, nämlich dass sie das ballistische Raketenprogramm, dass das mindestens reduziert, beziehungsweise die Bedrohung dadurch minimiert wird. Und auch, dass die nukleare Bewaffnungsfähigkeit des Irans reduziert wird. Also es gibt ja ziemlich viel, was auch im Interesse von Europa ist. Und deswegen glaube ich, dass wir die Mittelmächte, die Sie genannt haben, um an diesen Club des der an dem Multilateralismus gab es ja auch mal Initiativen oder die, was jetzt von Carney kam, dass wir mit den Mittelmächten tatsächlich sprechen müssen und gucken müssten, wie wir globalen Einfluss organisieren, damit wir eben nicht die Großmächte, und es sind ja alles eher in die Jahre gekommene ältere Männer, und will niemandem zu nahe treten, aber die das dann unter sich ausmachen, sondern dass wir wirklich schauen, wie wir die Ordnung und die Regeln, die wir für richtig halten, auch durchsetzen können mit Unterstützerinnen und Unterstützern, die ja da sind und auch danach ruft, nach Kooperation.
Ja, aber welche Interessen hat denn der Iran, Herr Gerlach, um ja den USA da entgegenzukommen? Weil jetzt nach diesem, so wie dieser Krieg verlaufen ist, und ist doch der Iran eigentlich in einer stärkeren Position?
Man soll auch nicht der amerikanischen Propaganda glauben, aber man muss auch nicht immer der iranischen Propaganda glauben. Und das Problem ist, dass beide sehr viel ihrer eigenen Propaganda geglaubt haben in den letzten Monaten. Iran ist keineswegs, das Regime in Iran ist keineswegs stabil. Das Regime ist derzeit, würde ich mal sagen, so auf Steroiden. Das hat einen dramatischen Wandel, eine dramatische Transformation hinnehmen müssen. Neue Köpfe, alte Köpfe, die aber neue Positionen haben, sind jetzt da. Schon erzwungen durch den Umstand, dass das Staatsoberhaupt Irans getötet wurde durch den amerikanisch-israelischen Angriff. Sowie auch zu der Frage, warum sich der iranische Außenminister weigert, bei den Verhandlungen in Genf schon Hände zu schütteln den Amerikanern. Man darf das auch nicht vergessen, dass hier ein Teil der politischen Elite einfach auch präzedenzlos umgebracht wurde. Also die Iraner haben da schon was zu verdauen und sehr viel internen Stress. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das iranische Regime aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Schwäche und weiß, dass es wirklich die Achillesferse ist, und zwar wirklich auch für das Militär und für die Revolutionsgarde, was die Häfen und den Öltransport betrifft, jetzt Kompromisse machen muss. Und ich habe so aus Gesprächen der letzten wirklich 20 Jahre mit in der Region den Eindruck, dass die Iraner auf der einen Seite immer direkte Gespräche mit den USA abgelehnt haben und sich gleichzeitig nichts sehnlicher wünschen, als von den USA endlich auf Augenhöhe behandelt zu werden. Für eine Mittelmacht wie Iran ist das ein bisschen größenwahnsinnig, dass man sich für den legitimen Counterpart der USA hält. Ein Land, von dem man auch immer behauptet hat, dass man eigentlich dessen Einfluss aus der Region verdrängen möchte. Aber wir haben nun die Situation, eine relativ einmalige Chance für das Regime, für das, was von diesem Regime übrig geblieben ist, Pragmatismus zu zeigen. Und vor dem Hintergrund, dass man ja schon mal angegriffen wurde und weiß, dass Amerika und Israel ernst machen, tatsächlich als Mittelmacht sich irgendwie einzufügen. Und da ist mein Appell auch wirklich an die Bundesregierung, auch an den, auch wenn die SPD nicht die Außenpolitik derzeit verantwortet, dass sie wirklich mal schauen sollten, was gibt es denn für Pläne zur regionalen Sicherung und regionalen Ordnung. Die liegen seit 15 Jahren eigentlich in den Schubfächern im Auswärtigen Amt und den Bundesbehörden. Es gab damals unter Außenminister Steinmeier die Idee einer Art KSZE, also später OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für den Golf. Also ein regionales Sicherungssystem, eine Art rotes Telefon, Krisenmanagementzentrale. Und es gibt auch innerhalb der Region verschiedene solche Pläne und Modelle, wo sich Iran auch nicht unbedingt verweigert hat, daran mitzuwirken. Das Problem ist, dass man es noch nicht geschafft hat, sie davon zu überzeugen, auch dass Israel damit am Tisch sitzen muss. Aber auf diese Art von Sicherungssystem und das, was man an Ideen gesammelt hat, sollte man jetzt mal schauen. Und da, glaube ich, kann Europa und können die Golfstaaten eine Rolle spielen, wenn alle bereit sind, internationales Recht als verbindlich anzuerkennen.
Das ist aber auch nicht so einfach und das tun ja gerade eben nicht alle. Ich würde noch mal gerne auf unsere Abhängigkeit schauen und auch auf die Abhängigkeit von bestimmten meerengen Seewegen. Herr Leichtammer, welche Alternativen gibt es eigentlich? Und sollte man darüber stärker nachdenken? Über alternative Seewegen, Handelsrouten? Ja, welche Alternativen gibt es da?
Es gibt begrenzte Alternativen über Pipelines. Die wurden auch vollständig ausgeschöpft, sobald Hormuz geschlossen wurde. Aber damit konnte man etwa ein Viertel des Volumens, das täglich durch Hormuz gelaufen ist, auf dem Seeweg anderweitig umlenken.
Wenn es um Öl geht.
Genau. Mhm. Aber bei Hummus geht es ja eigentlich hauptsächlich um Öl und dann weitergeführt um Düngermittel. Und also wenn man weltwirtschaftlich darauf guckt. Ja. Deshalb, das ist ja gerade, warum es so ein Knotenpunkt ist, dass es relativ begrenzte Möglichkeiten gibt, dieses immerhin kurzfristig, dieses Gas und Öl auf dem Landweg oder anderweitig an die Abnehmer zu schaffen. Und das ist ja vor allen Dingen sehr konkret für die asiatischen Abnehmer. Die waren ja viel, viel stärker betroffen von dem wirklichen Lieferschock. In Deutschland, wir haben die Preise gespürt, aber in Thailand, in den Philippinen hat man direkt Homeoffice-Pflichten eingeführt oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, oder um die Nachfrage zu drosseln, weil da hatte man wirklich mit Lieferengpässen zu kämpfen. Aber für kurzfristig für die Abnahme gibt es da relativ wenige Alternativen.
Okay. Herr Ross, was denken Sie, wie oder was würde passieren, wenn es eben nicht gut geht? Also wenn man jetzt nicht diese Straße wieder öffnen könnte. Gibt es solche Szenarien eigentlich? Oder geht man einfach davon aus, dass es jetzt wieder alles funktioniert?
Also, das ist natürlich möglich zu öffnen. Die Frage ist, wann und in welchem Maß und unter welcher Kontrolle. Der Iran wird das nicht freiwillig machen. Die werden sagen, gut, wir müssen unsere Wirtschaft auch in Gang bekommen. Aber wir brauchen Garantien. Und die USA sind kein Garant für uns. Wir brauchen was anderes. Und das ist das, was zum Beispiel Europa und andere Staaten vorbereitet haben. Wir müssen uns anbieten, für die gesamte Region eine Stabilisierung zu bringen. Das ist ja nicht nur der Iran. Und das geht nur im Konsens. Und dann kriegt man das auch hin, vielleicht die Straße von Hormuz zu öffnen. Aber der Iran wird bestimmt nicht, ich sag mal, die Kontrolle preisgeben, ohne eine Sicherheitsgarantie, was danach kommt. Man kann das ja nicht sagen. Nachher werden sie überfallen oder so, ne? So, das wird nicht so einfach gehen. Es ist natürlich denkbar, dass das eine Dauergeschichte ist. Aber wir haben ja gesehen, dass viele Schiffe da rausfahren. Es ist bekannt, dass irgendwo Minen liegen sollen. Aber kein Schiff ist von einer Mine getroffen worden, von Drohnen, Raketen, ja.
Wie funktioniert das? Also wann weiß ich als Schiff, ich darf da durch? Bei wem muss ich bei jemandem eine Genehmigung holen? Wo weiß ich... ich muss da lang fahren, damit ich nicht auf irgendeine Mine fahre. Also wie funktioniert das eigentlich rein technisch?
Das gibt natürlich nautische Warndienste. Dann ist es natürlich so, Kriegsschiffe müssen sich anmelden, wenn sie Territorialgewässer durchfahren. Zivile Schiffe nicht. Ja, die dürfen da passieren. Es gibt da wenige Ausnahmen. Die Mitte der Straße von Hormuz ist ohnehin ja freier Seeraum. Also man kann da passieren und wird... Und das haben wir auch zu Anfang der Krise gesehen, wer den Kontakt, den Draht, chinesische Schiffe oder chinesisch kontrollierte Schiffe, den Kontakt zum Iran hat, der wurde auch durchgelassen. Und
musste aber bezahlen,
oder? Das wurde ja, natürlich ist auch gezahlt worden. Die Frage ist halt, das ist illegal mit der Bezahlung, aber vielleicht ist es für einen Anfang denkbar, das hinzunehmen. Also eine Dauerblockade ist vielleicht schlechter als eine, sag mal, moderate Maut, die man da nimmt. Das kann man einpreisen. Das ist zwar ärgerlich und niemand gibt sich gerne mit Erpressern ab. Aber vielleicht ist das ein Weg, erstmal da rauszukommen unter bestimmten Regeln, die, ich sag mal, limitiert sind auf einen bestimmten Zeitraum. Und mit der Maßgabe, man muss verhandeln und muss Schritte vorankommen.
Ist aber auch schwierig, wenn man dann ein Regime wie den Iran finanziert, oder?
Das ist genau in deren Interesse, dass sie sich damit durchsetzen.
Es ist genau in ihrem.
In Irans Interesse, dass sie sich mit diesem Faustpfand, wie Sie es ja gerade richtig beschrieben haben, dass sie sich damit durchsetzen, dass sie damit eines der Nadelöhre dieser Welt unter ihrer Kontrolle halten. Mhm. Wenn man sich den Text des Memorandums of Understanding anguckt, dann steht da ja drin, dass für die Dauer der Verhandlung, also für 60 Tage, soll der Iran sein Bestes tun, Best Efforts. Das heißt nicht garantieren, heißt nur sein Allerbestes tun, dass die Passage wieder möglich ist. Das, was ich bisher höre, ist, dass der Iran durchaus ja als Forderung hat, dass er die Passage, dass er die Straße von Hormuz bewirtschaften kann, also mindestens eine Gebühr erheben darf. Und dass das als Forderung dasteht. Ich halte das für ein es wäre eine pragmatische Lösung und gleichzeitig wäre es ein unmittelbarer Bruch des internationalen Rechts, weil wir haben das Seerechtsübereinkommen mit UNCLOS, das die Freiheit der Seewege garantiert, also auch die Passage in internationalen Gewässern. Und ich erinnere daran, dass wir mit dem Indo-Pacific-Deployment, was wir bisweilen unternehmen, ja genau die Freiheit der Seewege durchsetzen wollen, damit sich kein Völkergewohnheitsrecht einstellt und deswegen ja durch die Straße von Taiwan auch fahren, auch mit Kriegsschiffen, damit China eben da nicht sagen kann, ja, pass auf, ihr müsst euch hier auch mal anmelden, sondern wir sagen, das sind internationale Gewässer, da darf man durch. So. Mhm. Und dann haben wir noch die Straße von Malakka. Sie wissen das besser als ich, wie viel Welthandel da tatsächlich durchgereicht wird. Und Deutschland ist, ich glaube, jeder zweite Euro wird in Deutschland mit Import, also ist von Freiheit der Seewege abhängig, verdient. Dementsprechend ist es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein Problem, wenn wir das zuließen, dass ich teile das, was Sie gesagt haben, dass wir als Europa uns einigen sollten, dass wir ein gemeinsames Interesse haben und dieses Interesse sehr deutlich machen und dann auch als Europäerinnen und Europäer uns positionieren und sagen, wir wollen aber darüber mindestens informiert werden, auch Einfluss haben. Ich bin mir nicht so sicher, was Herr Gerlach gesagt hat, dass sich die Golfis alle einig sind und irgendwie so eine großes Interesse daran haben, eine gemeinsame Sicherheitsordnung zu errichten, weil sie ja durchaus auch untereinander divergierende Interessen und auch Streit haben. Aber natürlich wäre es richtig, sich zu überlegen, wie kriege ich eigentlich als Europa über eine geeinte Stimme Einfluss in der Region, weil es in unserem Interesse ist, dass da Sicherheit ist, aber eben auch wirtschaftliche Stabilität und die Freiheit der Seewege gewährleistet.
Herr Leichtamer, Sie wollten dazu was ergänzen.
Nur kurz, dass, genau wie Sie beide erläutert haben, dass ein direkter Bruch von internationalem Seerecht wäre, wenn man direkt eine Maut verlangt. Man könnte dadurch das ja tatsächlich im Moment arbeiten und Sicherheitsgarantien und Minen gesäubert werden müssten, das als eine Art Dienstleistung, wenn man dem zustimmt, dass das eine pragmatische Lösung wäre, ohne gegen das Völkerrecht zu verstoßen zu wollen, könnte man eine zeitlich begrenzte Dienstleistungsprämie verlangen. Und das ist eventuell ein pragmatischer Weg, auf den man zusteuern könnte, weil ich stimme Ihnen komplett zu, dass eine permanente, und das könnte sich leicht verstetigen, das Erheben eines Zolls einen Präzedenzfall schaffen könnte. Und
darf kein Gewohnheitsrecht werden.
Genau, darf kein Gewohnheitsrecht werden.
Herr Gerlach, Ihr aktuelles Buch heißt Die Kunst des Friedens. Wer beherrscht die denn eigentlich jetzt noch und welche Künstler braucht man da jetzt gerade im Nahen Osten?
Ja, schauen Sie, was ich versucht habe aufzuzeigen, ist, in den letzten 3500 Jahren im Nahen Osten hat man Frieden selten gemacht aus Altruismus oder aus Pazifismus, aus hehren Motiven, sondern entweder weil man nicht mehr kämpfen konnte oder weil man sich davon aus ganz pragmatischen Interessen was versprochen hat. Und wenn Frau Möller sagt, die Staaten sind sich nicht einig, das mag schon sein, aber genau deswegen braucht man ja so einen Mechanismus, einen regionalen Mechanismus. Und das ist durchaus im Sinne der Region und das ist auch nichts Ungewöhnliches in der Region, dass verschiedene Parteien sich multilateral einigen, nicht aufgrund eines höheren Ziels, sondern einfach, um eben Konflikte zu deeskalieren, vor allem dann, und auch das ist in der Region häufig vorgekommen in der Geschichte, wenn man keine Autorität hat, die über den anderen steht, sondern alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind und deswegen Mechanismen finden müssen, sich zu einigen. Ja. Was der Nahe Osten auch erlebt hat, ist diese unfassbare Machtprojektion von externen Imperien, die plötzlich auftauchen, dort großes Chaos anrichten und die Staaten der Region müssen innerhalb von kürzester Zeit, insbesondere die kleinen Staaten, ihre Interessen hedgen, also müssen quasi eine andere Strategie verfolgen und sich auf eine neue Situation einstellen, um ihre Interessen abzusichern. Insofern hat die Region viel Erfahrung damit. Was wir Europäer definitiv tun sollten, ist vor dem Hintergrund dieser Krise in Hormuz und dieser Überabhängigkeit, ist die Konnektivität anschauen, die es im Nahen Osten gibt, beispielsweise über Syrien, über Israel, über Palästina, über den Libanon, um den Handel mit der Region zu verbinden, auch den Kaukasus mit in die strategischen Erwägungen einzubeziehen. Das geht allerdings nur, wenn man diese Krise im östlichen Mittelmeer endlich löst und dazu beiträgt, dass dort Frieden und Stabilität und Gerechtigkeit einkehrt, damit nämlich diese Region prosperieren kann und von den Beziehungen und dem Handel tatsächlich profitieren kann. Wir werden 2030 den Ölpeak erleben. Öl wird immer weniger wichtig werden. Aber solange es eben diese Wichtigkeit hat, dass dadurch noch Kriege befeuert werden können, muss man dagegen arbeiten. Und deswegen ist, glaube ich, die Konzentration der Europäer auf das östliche Mittelmeer, auf Israel, Palästina, Libanon und Syrien ein ganz entscheidender Faktor hier.
Ist es das, Herr Leichtam, dass so eine, auch eine wirtschaftliche Strategie fehlt für die Unabhängigkeit? Und würden Sie dem da auch zustimmen, was Herr Gerlach sagt, dass man eben auch auf diese anderen Länder schauen müsste mehr?
Natürlich sollte man auf die anderen Länder schauen. Ich glaube, ich würde eher aber auf einen anderen Punkt von Herrn Gerlach eingehen, dass 2030 der Ölpeak erreicht wird und man dadurch oder Öl an Wichtigkeit verliert, aber auch als Nadelöhr, wenn man jetzt Hormuz nimmt. Und dass man wirklich jetzt man hat die Lehren nach der Russland-Energiekrise verpasst. Es war Handlungsdruck da, akut. Es wurde über erneuerbare Energien und den Ausbau gesprochen. Dann hat der Handlungsdruck etwas abgenommen, weil man konnte diversifizieren. Aber man hat sich weiterhin auf ausländisches Gas und Öl berufen oder dass die Industrie nicht weiter elektrifiziert oder den persönlichen Gebrauch auch nicht weiter elektrifiziert. Und wenn man das als langfristige Strategie ist eine Reduzierung der Nachfrage an Gütern, die man nicht selbst produziert, der effektivste Weg, Resilienz und Unabhängigkeit zu schaffen. Und ich glaube, da sollte Deutschland und Europa ansetzen, wenn man jetzt diese Lehren wirklich daraus ziehen will.
Und ich würde gerne mal auf die Sache mit der Bundeswehr zurückkommen, weil wenn man jetzt sieht, am 1. Juli endet der Tankrabatt zu Beginn der Sommerferien, dann spüren die Menschen wieder noch mal stärker diese Abhängigkeit. Und vielleicht fällt irgendwie in dieselbe Zeit eventuell eine Entscheidung über eine Beteiligung oder darüber, dass ob man sich daran beteiligt, Minenjagdboote dorthin zu schicken. Frau Möller, wie nehmen Sie das in der, oder wie werden Sie das den Bürgerinnen und Bürgern erklären? Und denken Sie, dass Sie dafür Zustimmung haben für so etwas?
Ich habe im Moment noch gar keine der Voraussetzungen erfüllt, um überhaupt ein Mandat verabschieden zu können. Wir haben weder irgendwie ein belastbares Lagebild wie dieser Waffenstillstand von den Vertragsverhandlungspartnern als eingehalten angesehen wird. Ich formuliere das mal so. Es gab ja auch die Instabilität, Volatilität. Die einen sagen, es verletzt, ich mache die Straße und Hormuz wieder zu. Die anderen sagen, da ist wieder was verletzt, ich komme gar nicht zu den Verhandlungen. Das bedeutet ja, dass die allererste Grundvoraussetzung schon gar nicht erfüllt ist.
Aber es gibt ja Staatssekretäre im Auswärtigen Amt, die schon Mandatstexte formulieren.
Das Parlament kennt keinen Mandatstext. Und wir haben, so habe ich ja vorhin auch gesagt, bisher noch keinen hinreichenden rechtlichen Rahmen, der es ermöglicht, die Bundeswehr tatsächlich guten Gewissens dorthin zu schicken. Zumindest ist das die überwiegende Meinung der Abgeordneten meiner Fraktion und so wie ich vernommen habe, auch des Koalitionspartners. Also es gibt keine der Voraussetzungen, verlässliche Waffenruhe, ein internationaler Rechtsrahmen, sinnvoller Auftrag, irgendwie UN, EU, wie auch immer Mandat, alles das ist nicht erfüllt und dementsprechend sehe ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keine Veranlassung, das den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich immer damit argumentieren, dass es in unserem erheblichen Interesse ist, dass die Passage frei bleibt, sowohl für uns national als auch international und dass es dementsprechend richtig ist, als wirtschaftlich starkes Land und politisch einflussreiches Land einen Beitrag dazu zu leisten. Aber solange die Voraussetzungen nicht da sind, wird es kein Mandat geben.
Herr Ross, Sie waren bei der Bundeswehr lange. Welche Stärken hat die Bundeswehr da? Weil wir reden ja ganz oft davon, dass die Bundeswehr in bestimmten Punkten nicht gut ausgerüstet ist, aber anscheinend haben wir etwas, was da sinnvoll wäre oder nicht?
Wir holen ja nun deutlich auf und das ist auf einem sehr guten Wege. Ja. Vielleicht beim Personalmanagement noch nicht ganz so, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben, weil es hier um Minenjagd geht, in der Straße von Hormuz, da haben wir eine hohe Expertise. Deutschland ist da also weltweit Spitze gewesen und auch immer noch. Aber wir haben nur noch ungefähr ein Fünftel der Einheiten, die wir nach der Wende gehabt haben. Die anderen starken Nationen, bisschen Norwegen, Dänemark, hauptsächlich Belgien und die Niederlande, sind da auch sehr stark gewesen. Die Belgier haben bis auf 2 Minenjagdboote alles abgegeben an die Ukraine, weil die benötigten im Schwarzen Meer. Die bekommen erst neuen Zulauf. Und die Niederländer haben da auch abgespeckt. Einfach weil das nicht akut war. Wir haben aber heute auch in der Ostsee natürlich eine entsprechende Situation. Die Ostsee und die Nordsee sind klassische Minenkampfgewässer. Und wir müssen auch ein Auge drauf haben, das ist jetzt nicht, wenn wir da in einen Einsatz kommen, dass wir hier nun völlig riskant dastehen. Aber auch da müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht entblößen und sich ein Herr in Moskau dann die Finger reibt.
Okay, also es gibt eine Menge zu bedenken und wir sind noch weit weg von einer Entscheidung im Bundestag. Vielen Dank, Frau Möller, vielen Dank, Herr Gerlach, vielen Dank, Herr Ross und Herr Leichthammer. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen, Phoenix-Runde in dieser Woche. Und nächste Woche ist meine Kollegin Lena Mosel wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.